Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit steht hier das alttestamentliche Buch Josua im Mittelpunkt. Es berichtet darüber, wie ein lang gehegter Traum für das Volk Israel endlich in Erfüllung geht. Nach mehr als 400 Jahren hatten sich die Israeliten aus Ägypten aufgemacht, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Unter der Leitung von Josua gelang es ihnen, zunächst die Städte Jericho und Ai, dann den Südteil des Landes und schließlich auch den Nordteil zu erobern. Frieden kehrte ein und Josua konnte damit beginnen, das Land unter den Stämmen Israels aufzuteilen. Die Aufteilung des Landes Kanaan unter den Stämmen Israels, eine heikle Sache. Denn Kanaan zeichnet sich durch eine Vielzahl von Landschaftsformen aus. Karge Gebirgs- und Wüstenregionen gibt es ebenso wie fruchtbare Flusstäler. Außerdem sind die einzelnen Stämme, was die Personenzahl betrifft, unterschiedlich groß. Bei der Aufteilung des Landes gab es offenbar verschiedene Vorgehensweisen. So hatten sich beispielsweise die Stämme Ruben und Gad und die eine Hälfte des Stammes Manasse schon vor der Durchquerung des Jordans entschieden, in einem Gebiet östlich dieses Flusses zu bleiben. Diese Entscheidung wurde von Mose akzeptiert und später auch von Josua bestätigt. Bei anderen Stämmen entschied das Los über die Landzuteilung, wobei die Lage und die Größe zumindest einiger Gebiete von einer Art Grenzkommission festgelegt wurden. Die Mitglieder dieser Grenzkommission haben sicher darauf geachtet, dass ein Gebiet nicht nur aus kargen, sondern auch aus fruchtbaren Regionen bestand. Oder dass Grenzverläufe die Bewirtschaftung nicht unnötig erschweren würden. Hier noch einmal ein kurzer Überblick über jene Kapitel im Buch Josua, in denen es um die Verteilung des Landes Kanaan geht. Im Mittelpunkt von Kapitel 15 steht die Landzuteilung an den Stamm Juda. In Kapitel 16 ist der Stamm Ephraim an der Reihe. In Kapitel 17 folgt die zweite Hälfte des Stammes Manasse. Die erste Hälfte hat ja bereits östlich des Jordans ein Zuhause gefunden. In Kapitel 18 wird die Zuteilung an den Stamm Benjamin erwähnt. Und schließlich in dem vor uns liegenden Kapitel 19 die Stämme Simeon, Sebulon, Issachar, Asser, Naphtali und Dan. Über die Zuteilung an den Stamm Simeon sind in den Versen 1 und 9 zwei interessante Informationen zu finden. In Vers 1 heißt es: Danach fiel das zweite Los auf den Stamm Simeon für seine Geschlechter, und ihr Erbteil war inmitten des Erbteils von Juda. Hier ist von einem zweiten Los die Rede, weil das erste Los nach den Erkundungsgängen der Grenzkommission bereits an den Stamm Benjamin ging. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich das Gebiet des Stammes Simeon mitten in dem Gebiet des Stammes Juda befindet. Wir haben hier also eine ähnliche Konstellation wie bei den Stämmen Ephraim und Manasse. Denn in Kapitel 16 ist von einigen Städten die Rede, Zitat, die für Ephraim ausgesondert waren, mitten unter dem Erbteil des Stammes Manasse. Die Stämme Israels waren somit im Grunde auf gutnachbarliche Beziehungen angewiesen, weil man manche Gebiete nicht verlassen konnte, ohne dabei das Gebiet eines anderen Stammes zu betreten. In Vers 1 unseres Bibeltextes wird außerdem betont, dass das Gebiet für den Stamm Simeon per Losentscheid zugeteilt wurde. Durch das Los sollte Gottes Wille kundgetan werden. In Vers 9 wiederum wird ein sehr menschliches Argument genannt, das außerdem zu dieser Zuteilung geführt haben mag. Dort heißt es: Denn das Erbteil des Stammes Simeon ist von dem Anteil des Stammes Juda genommen. weil der Anteil des Stammes Juda zu groß für ihn war, darum erbte der Stamm Simeon mitten in dessen Erbteil. Tatsächlich sind in dem Ortsverzeichnis zwischen den Versen 1 und 9 Namen enthalten, die bereits im Ortsverzeichnis für den Stamm Juda enthalten sind. Übrigens wird der Stamm Juda in der späteren Geschichte Israels noch eine wichtige Rolle spielen. Nicht umsonst wird er auch der königliche Stamm genannt, denn aus ihm stammen die Könige David und Salomo, aber auch Jesus Christus, der König der Juden im geistlichen Sinne. Im Stammesgebiet von Juda befindet sich auch die spätere politische und religiöse Hauptstadt Israels, nämlich die Stadt Jerusalem. Im Josua-Buch spielt sie noch keine große Rolle. Am Anfang von Kapitel 10 wird sie beispielsweise eher beiläufig erwähnt, als von Adoni-Zedek die Rede ist, dem König von Jerusalem. Nach der Landzuteilung an den Stamm Simeon werden in Kapitel 19 des Josua-Buches noch die Zuteilungen an die restlichen 5 Stämme beschrieben. Der Stamm Sebulon erhält einen Teil des Landes, der im unteren Teil Galiläas liegt. Das Erbteil Issachars reicht vom Berg Tabor im Westen bis zum südlichen Teil des Sees Genezareth. Es beinhaltet außerdem ein Gebiet an der Küste nördlich des Berges Karmel, bis dahin, wo vermutlich die Städte Tyrus und Sidon waren. Der Stamm Naphtali lässt sich im oberen und unteren Teil Galiläas, und zwar auf der Ostseite, nieder. Und das Gebiet Dans liegt zwischen dem Gebiet von Benjamin und dem Mittelmeer. Später werden einige Daniter nordwärts wandern und sich am nördlichen Teil Naphtalis niederlassen. Die geografischen Angaben, die im Josua-Buch zu den einzelnen Stammesgebieten zu finden sind, wirken auf den ersten Blick äußerst exakt. Wahrscheinlich waren sie es auch zu damaliger Zeit. Aber, wie es nun mal so ist, im Laufe der Geschichte verschwinden manche Orte von der Landkarte und können deshalb nicht mehr als Orientierungspunkte dienen. Außerdem werden manche Grenzen verschoben und neues Land wird hinzugewonnen. So kommt es, dass heute verschiedene Landkarten erhältlich sind, auf denen die Siedlungsgebiete der 12 Stämme Israels eingezeichnet sind, die sich im Detail aber unterscheiden. Für die Menschen zur Zeit Josuas ist jedoch klar, wo die Grenzen zu ziehen sind. Und meines Erachtens lässt der Bibeltext auch den Schluss zu, dass Gott großen Wert darauf legt, dass bei der Landverteilung alles mit rechten Dingen zugeht. Das Land und die Menschen gehören für ihn zusammen. Das Land Kanaan soll vom Volk Israel nicht einfach nur besiedelt werden, sondern jeder Stamm bekommt ein ganz bestimmtes Gebiet zugewiesen. Dadurch wird deutlich, Gott ist es nicht egal, was aus den Menschen wird. Er nimmt Anteil an ihrem Leben. Und das gilt selbstverständlich auch heute noch. Gott nimmt Anteil an unserem ganz persönlichen Leben. Er kennt uns durch und durch und will mit uns seine Pläne verwirklichen. Ein Nachbar sagte einmal zu mir, am liebsten würde ich irgendwo hinziehen, wo ich meilenweit für mich alleine bin, wo mich keiner stört und wo ich tun und lassen kann, was ich will. Nun ja, zwischendurch kommen mir auch mal solche Gedanken, wenn mir etwa in bestimmten Situationen alles zu viel wird in meinem Alltag. Aber grundsätzlich ist das Weglaufen und das alleine vor sich hinwursteln ganz sicher nicht Gottes Wille für unser Leben. Er möchte, dass wir untereinander, aber natürlich auch mit ihm Gemeinschaft pflegen. Zurück zu unserem Bibeltext. Gern möchte ich noch Ihre Aufmerksamkeit auf die 3 letzten Verse von Kapitel 19 lenken. So wie die Landverteilung mit Kaleb begonnen hatte, so endet sie mit der Zuteilung einer Stadt im Gebiet des Stammes Ephraim an Josua. Wobei von Zuteilung eigentlich kaum die Rede sein kann. Denn er fordert diese Stadt für sich, so heißt es in Vers 50. Das darf er offensichtlich aufgrund seiner besonderen Verdienste. Ich lese ab Vers 49. Und als sie das ganze Land ausgeteilt hatten nach seinen Gebieten, gaben die Israeliten dem Josua, dem Sohn Nuns, ein Erbteil in ihrer Mitte und gaben ihm nach dem Befehl des Herrn die Stadt, die er forderte, nämlich Timnath-Serach auf dem Gebirge Ephraim. Dann baute er die Stadt auf und wohnte darin. Dass Josua die Stadt Timnath-Serach für sich forderte, klingt nicht gerade nach Bescheidenheit. Doch diese Stadt dürfte so ziemlich der trostloseste Ort gewesen sein, den sich Josua aussuchen konnte. Er liegt ungefähr 18 Kilometer von Silo entfernt, jener Stadt, in der damals die Stiftshütte aufgerichtet wurde. Was mögen die Beweggründe für Josua gewesen sein, sich ausgerechnet für Timnath-Serach zu entscheiden? Nun, mich erinnert diese Begebenheit an Abraham und Lot, wie sie aus Ägypten zurückkehrten. Damals sagte Abraham zu Lot, suche dir irgendeine Gegend aus, in die du ziehen möchtest, und ich werde nehmen, was übrig bleibt. Lot nahm sich das beste Land, und Abraham bekam das minderwertigere. Dieser Vorfall macht deutlich, dass Abraham einen völlig anderen Charakter hatte als sein Neffe Lot. Ich denke, dass auch Josua ein bescheidener Mann war, der die Stadt Timnath-Serach durch seiner Hände Arbeit erst so richtig zur Blüte brachte. In Vers 50 heißt es ja ausdrücklich, er baute die Stadt auf und wohnte darin. Zugleich frage ich mich natürlich, ob die Israeliten denn wenigstens versucht haben, Josua ein besseres Stück Land zur Verfügung zu stellen. Die Antwort darauf bleibt aber wohl ihr Geheimnis. Kein Geheimnis ist es dagegen, dass manche christlichen Gemeinden und Organisationen ihre altgedienten Mitarbeiter ebenfalls mit einem kärglichen Dankeschön in den Ruhestand schicken. Während gewinnorientierte Unternehmen häufig eine gute Altersvorsorge für ihre Angestellten aufbauen, müssen Mitarbeiter aus dem christlichen Bereich oft zusehen, wie sie im Alter über die Runden kommen. Richtig scheint mir das nicht zu sein. Und hier zum Abschluss noch der letzte Vers aus dem Josua-Buch Kapitel 19. Die Landverteilung unter den Stämmen Israels wird mit folgenden Worten für beendet erklärt. Das sind die Erbteile, die Eleazar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Häupter der Sippen unter den Stämmen Israels durchs Los austeilten. In Silo, vor dem Herrn, vor der Tür der Stiftshütte, und sie vollendeten so die Verteilung des Landes. Wir erreichen Kapitel 20. Es umfasst gerade einmal 9 Verse und handelt von der Bestimmung sogenannter Freistädte. Das heißt, die Israeliten sollten bestimmte Städte auswählen, in denen Leute Zuflucht finden konnten, die ohne Absicht jemanden getötet hatten. Nach einem Arbeitsunfall zum Beispiel konnte es passieren, dass die Kollegen und Angehörigen des Getöteten so aufgebracht waren, dass sie den vermeintlichen Mörder einfach nur zur Strecke bringen wollten. Oder es gab tatsächlich gewisse Anhaltspunkte, dass der Tod eines Menschen absichtlich herbeigeführt wurde, obwohl sich das später als Irrtum herausstellte. Die Freistädte hatten also die Funktion, in Verdacht geratene Menschen vor einer übereilten und falschen Verurteilung zu bewahren. Solche Einrichtungen gab es übrigens auch in anderen Kulturen, nicht nur im alten Israel. So kann man heute noch auf Hawaii eine Zufluchtsstätte besichtigen, die bereits existierte, bevor das Christentum auf diese Inselkette im Pazifik kam. Diese Zufluchtsstätte bot Schutz in einer Zeit, als sich die Ureinwohner noch blutige Kämpfe lieferten und zum Teil sogar Menschenopfer darbrachten. Gottes Anweisung, die sogenannten Freistädte einzurichten, wird erstmals im 2. Buch Mose erwähnt. Dort heißt es in Kapitel 21, »Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann.« Im 4. Buch Mose, Kapitel 35, werden dann noch genauere Einzelheiten genannt. Dort ist zu lesen, wenn ihr über den Jordan ins Land Kanaan kommt, sollt ihr Städte auswählen, dass sie für euch Freistädte seien, wohin fliehen soll, wer einen Totschlag aus Versehen tut. Inzwischen sind die Israeliten in Kanaan angekommen und es wird Zeit, diese Freistädte zu benennen. Hören Sie dazu aus dem Josua-Buch, Kapitel 20, die Verse 1 bis 3. Und der Herr redete mit Josua und sprach, »Sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Die Freistädte sollen also Leben retten. Zu Unrecht verdächtigte Menschen können sich dort in Sicherheit bringen. Außerdem werden Angehörige und Freunde eines Getöteten davor bewahrt, sich im Zorn an einem Unschuldigen zu vergreifen. Gott kennt die menschliche Natur und will verhindern, dass sich die Israeliten auf schlimmste Weise versündigen. Im 5. Buch Mose Kapitel 19 wird übrigens ein anschauliches Beispiel dafür genannt, wie es ohne jede Absicht zu einem tragischen Unfall kommen kann. Zwei Männer gehen in den Wald, um einen Baum zu fällen, und während der eine mit der Axt ausholt, löst sich die Klinge vom Schaft und trifft den anderen Mann am Kopf und tötet ihn. Nehmen wir einmal an, der Bruder des Getöteten behauptet nun: Ich weiß, dass dieser Kerl etwas gegen meinen Bruder hatte. Er hat ihn vorsätzlich umgebracht, und deshalb werde ich ihn jetzt töten. Nun, der Beschuldigte hätte kaum eine Chance, der Rache des Bruders zu entgehen. Es sei denn, es gäbe eben einen sicheren Zufluchtsort für ihn. Und genau diesen Zweck erfüllten die sogenannten Freistädte. Aus unserem Bibeltext im Josua-Buch Kapitel 20 lese ich nun weiter ab Vers 4. Und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seinen Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der Hohepriester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus, zur Stadt, aus der er geflohen ist. Was für eine segensreiche Einrichtung eine solche Zufluchtsstätte doch sein kann. Im neutestamentlichen Hebräerbrief wird den Christen empfohlen, bei Jesus Christus Zuflucht zu suchen. In Kapitel 6 heißt es dort: So sollten wir einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Mit der angebotenen Hoffnung ist das Angebot gemeint, durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, Vergebung der Sünden zu bekommen. Alle, die bei Jesus Zuflucht suchen, sind davor sicher, sich eines Tages vor dem Gericht Gottes verantworten zu müssen. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es übrigens immer wieder mal eine Diskussion darüber, wer denn eigentlich schuld sei am Tod Jesu Christi, die Juden oder die Römer. Tatsache ist, dass Jesus von dem Hohen Rat, also einer jüdischen Institution, zum Tode verurteilt wurde. Doch weil damals die Römer als Besatzungsmacht das Sagen hatten, musste das Todesurteil von ihnen bestätigt und vollstreckt werden. So kam es, dass Jesus nicht nach jüdischem Brauch gesteinigt, sondern gekreuzigt wurde. Allerdings verschleiert diese Diskussion, wer in Wirklichkeit schuld ist an seinem Tod. Im Römerbrief Kapitel 3 schreibt der Apostel Paulus: Sie, gemeint sind die Menschen schlechthin, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Anders ausgedrückt, die Sünden der Menschen, auch ihre und meine Sünden, haben Jesus ans Kreuz gebracht. Wir sind die wahren Schuldigen, denen aber, Gott sei Dank, vergeben wird. Und deshalb gilt: Jesus ist unsere Zufluchtsstätte. Beziehungsweise, er möchte es gern für uns sein. Haben Sie sich schon aufgemacht zu ihm? So langsam nähern wir uns dem Ende des Josua-Buches. In der nächsten Sendung stehen die Kapitel 21 und 22 im Mittelpunkt und in der übernächsten die Schlusskapitel 23 und 24. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die Aufteilung des Landes an die 12 Stämme Israels recht ausführlich geschildert wurde. Doch über den Verbleib der Leviten wurde noch nichts gesagt. Zwar hatte ich schon angedeutet, dass sie im Land Kanaan kein eigenes Gebiet zugewiesen bekommen, aber Irgendwo müssen sie doch leben und sich von irgendetwas ernähren. Genau darum geht es in Kapitel 21 in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.
Sie hörten das Programm Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee in unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch das Wort Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Verpassen Sie nicht die Fortsetzung hier beim Biblischen Hörfunk. Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.